18. Mai 1965, 12 Uhr. Köln-Bonner Flughafen Waren. 21 Schuss Salut dröhnen in den Himmel. Königin Elisabeth II. Von England und ihr Gemahl Prinz Philipp, Herzog von Edinburgh, verlassen das Sonderflugzeug, geschmückt mit dem königlichen Stander und der Bundesflagge. Am Rande des Rollfeldes brandet der Jubel der Zuschauer auf. Bundespräsident Dr. Heinrich Lübke begrüßt die Königin. Mit den Nationalhymnen beider Länder, dem Abschreiten einer Ehrenformation der Bundeswehr, der Vorstellung von Mitgliedern des Bundeskabinetts und der in Bonn akkreditierten Diplomaten der Commonwealth-Länder, damit beginnt der 11-tägige Staatsbesuch der Königin, den Millionen Deutsche und Briten mit Freude, Dankbarkeit, Spannung und wie sollte es anders sein, auch mit Neugier entgegensehen. Ein Staatsbesuch, mit dem der Englandaufenthalt des ersten Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Professor Theodor Heuss, aus dem Jahre 1958 erwidert wird. Die Reise der Königin durch Deutschland ist eingespannt in den Minutenplan eines Protokolls, das Schwerpunkte setzt für die Politik in Bonn und Berlin, das der Folklore freien Lauf lässt in Bayern und Rheinland-Pfalz, das aber auch dort allen Glanz zu entfalten vermag, wo die Monarchin der Industrie, dem Arbeiter, dem Studenten, den begeisterten Menschen auf der Straße begegnet. Goldene Bücher, Schlösser und Rathäuser, historische Stätten wie das Geburtshaus Schillers in Marbach, das Zeremoniell von Empfängen, die Vorstellung politischer Prominenz und der Kontakt mit dem Volk sind bunt gemischt im Protokoll. Die Geschichte der deutsch-britischen Beziehungen wird für 11 Tage aufgeblättert. Es wird an Gemeinsamkeiten und Gegensätze der beiden Völker erinnert und nichts fortzuwischen versucht aus der Geschichte. Ein stilles Gedenken bei der Kranzniederlegung im Bonner Hofgarten, am Ehrenmal für die Opfer des letzten Krieges und der Gewaltherrschaft, unterbrechen für ein paar Minuten die Ovationen und den Jubel, mit denen die Königin in der Bundeshauptstadt am Rhein gefeiert wird. Die Deutschen erleben für 11 Tage eine fast immer lächelnde Königin, die alle Strapazen mühelos zu bewältigen scheint. Sie bewundern den Charme der Monarchin und die ungezwungene, freundlich-sympathische Art des sie respektvoll begleitenden Prinzen Philipp. Glanzvoller Höhepunkt der beiden Bonner Besuchstage sind ein Essen und ein Empfang im Schloss Augustusburg in Brühl. Bundespräsident Lübke findet herzliche Worte für seinen hohen Gast.
Wenn ich Sie, meine hohen Gäste, heute Abend herzlich willkommen heiße, dann kann ich es in der frohen Gewissheit tun, im Namen aller meiner Landsleute zu sprechen. Sie dürfen mir glauben, ohne Rücksicht auf Protokoll oder politische oder wirtschaftliche Beziehungen, darf ich sagen, wir sind sehr glücklich und froh, dass Sie hier sind. In Deutschland hat man oft bewundert, mit wie viel Aufgeschlossenheit und Verehrung Völker in anderen Erdteilen Eurer Majestät begegnen. Überall erwerben Sie sich die Hochachtung und die Zuneigung der Menschen. Empfindungen, die dann vielfach auch auf das Volk übertragen werden, das sie repräsentieren. Diese Gefühle wecken und vervielfältigen die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Großbritannien und halten die Erinnerung wach an die Leistungen, die ihr Volk im Laufe seiner Geschichte vollbracht hat. Die Zuneigung, die man Ihnen, Majestät, und der königlichen Familie in Deutschland entgegenbringt, lässt in uns die Hoffnung aufkeimen, dass unsere beiden Völker aus guten Verbündeten gute Freunde werden. Zu einer Zeit, da in Deutschland in langen und mühevollen Auseinandersetzungen um seine politische Einigung rang, war ihre Nation bereits führend in der Welt. Sie wurde zum Lehrmeister anderer Völker. Großbritannien hat einen ganz entscheidenden Beitrag zur Ausbreitung der Zivilisation in vielen Teilen der Erde geleistet. Heute stehen wir inmitten der Neubesinnung auf die europäische Schicksalsgemeinschaft. Nach der erschütternden Katastrophe des letzten Krieges hat sich als erster der große britische Staatsmann Sir Winston Churchill für eine dauerhafte Verbindung der europäischen Staaten eingesetzt. Bereits im Jahre 1946 rief er in seiner historischen Rede vor der Zürcher Universität den Völkern Europas zu, wir müssen irgendeine Art der Vereinigten Staaten von Europa bilden. Nur auf diese Weise werden Hunderte von Millionen arbeitender Menschen wieder der alltäglichen Freuden und Hoffnungen teilhaftig, die das Leben lebenswert machen. Auf dem Wege zu diesem Ziel ist in den vergangenen 2 Jahrzehnten bereits mehr erreicht worden, als man damals hoffen konnte. Der Aufbruch in eine Zukunft, in der alle Völker Europas aus gemeinsamer Verantwortung und im Geiste vertrauensvoller Zusammenarbeit ihr Schicksal meistern, hat begonnen. Wir wünschen und hoffen, dass Ihr Land, Majestät, in den kommenden europäischen Zusammenschluss einbegriffen wird. Ihren Besuch, Majestät, verstehen wir auch als ein Zeichen wachsenden Vertrauens zu unserem Volk. Seit den Tagen, in denen mein verehrter Amtsvorgänger, Bundespräsident Heuss, als Ihr Gast in Großbritannien weilte, hat sich, so meine ich, dieses Vertrauen weiter gefestigt. Das deutsche Volk wird vorbehaltlos und unbeirrbar diese Ziele weiterverfolgen, auch wenn die ständig drückende Sorge um die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts unaufhörlich in unseren Herzen brennt. Deshalb sind wir Ihnen, Majestät, und dem Prinzen Philipp von Herzen dankbar, dass Sie unsere Hauptstadt Berlin in Ihren Deutschlandsbesuch einschließen. Im Namen des deutschen Volkes heiße ich Sie, Majestät, und Sie, Königliche Hoheit, den Herrn Außenminister Sturt und Ihre Begleitung auf das Herzlichste willkommen und begrüße Ihre deutschen Verwandten, die heute in diesem Kreise weilen. Ich erhebe mein Glas zu Ehren und auf das Wohlergehen Ihrer Majestät, Königin Elisabeth II. Und des Herzogs von Edinburgh sowie auf eine glückliche Zukunft des britischen Volkes und aller Länder des Commonwealths.
Elisabeth II. Von England erwidert:
My first words to you must be thanks for your hospitality and for the warmth of the welcome my husband and I have received in the Federal Republic. We have warm memories, Mr. President, of the visit to London of your predecessor in office, who, like yourself and Frau Lübke, earned such high respect in my own and other countries as the distinguished representatives of the Federal Republic of Germany. This visit will take me from the southern to the northern shore of Germany and from the banks of the Rhine to Berlin. And I look forward to meeting people in all walks of life and in all parts of Germany. I'm also looking forward to seeing Hanover and other places of historic and personal interests. The German and British peoples were very closely associated for many centuries after the Angles and the Saxons first came to our shores. For most of their history, they have been friends and often allies. They have given each other very much in civilization and culture. Throughout the centuries, there has been a constant traffic in music and painting, in all forms of cultural and intellectual activity, and particularly in philosophy and the Christian religion. In the last 20 years, the problems facing our two peoples in Europe have brought us closer together again after 2 world wars in which your country and mine stood on opposite sides. This tragic period in our relations is happily over. In the tensions and uncertainties of the modern world, the peoples of Europe can no longer afford the clashes and divisions of earlier ages. If we wish to preserve the best of our great heritage, we must make common cause. That is what the rest of the world expects of Europe today, and it is what our own common interest requires. My presence here this evening is testimony to the firm conviction of my government and people that the important tasks ahead of us can only be solved in the closest cooperation, for which the earlier centuries of friendship provide an encouraging pattern and example today. The rising generations in Europe, and indeed the whole Western world, are now united by common interests as well as by a common civilization. It is our task to defend this civilization in freedom and in peace together. At the same time, we must go on working patiently for better understanding and equal justice between all nations. This is why we stand together in NATO. Why, despite Britain's heavy commitments elsewhere in the world, so many of our armed forces are serving in Germany. It is why we wholeheartedly support your natural wish for peaceful reunification. I am confident that our future relations will be determined by these many common interests. In this belief, I raise my glass, Mr. President, to thank you for your warm hospitality and to drink a toast to you and to Anglo-German friendship.
Anlässlich eines Frühstücks im Haus des Bundeskanzlers am 19. Mai richtet Professor Ludwig Erhard folgenden Trinkspruch an seine königlichen Gäste.
Majestät, ich habe die hohe Ehre, und es ist mir eine ganz große Freude, Eure Majestät und seine königliche Hoheit im Namen der Bundesregierung im Kanzleramt willkommen heißen zu dürfen. Alle Deutschen wissen es zu würdigen, dass ihr freudig erwarteter Besuch in Deutschland ein hoffnungsvolles Zeichen ist, ja eine Bekräftigung dafür, dass unsere Völker in freundschaftlicher Zusammenarbeit immer enger zusammenstehen. Ich bin dessen gewiss, Majestät, dass Ihnen in allen deutschen Landen und Städten, die Sie in den nächsten Tagen besuchen werden, die Herzen meiner Landsleute in aufrichtiger und dankbarer Verehrung entgegenschlagen werden. So erhebe ich mein Glas auf das Wohl Eurer Majestät, seiner königlichen Hoheit, des Herzogs von Edinburgh, auf das Glück des englischen Volkes und der Völker des Commonwealths.
In Bonn wandelt die Königin auf den Spuren der Familiengeschichte. Unter den Geschenken sind eine Mappe mit Kopien aller Dokumente über die Ehrenpromotion ihres Ururgroßvaters, Prinz Albert von Sachsen-Coburg-Gotha, der in Bonn Rechtswissenschaft studiert hatte. Außerdem überreicht ihr Oberbürgermeister Dr. Daniels eine Schallplattensammlung mit den Symphonien Beethovens. Am Beethoven-Denkmal in Bonn, das Königin Victoria von England vor 120 Jahren eingeweiht hatte, legt Elisabeth II. Einen großen Strauß mit rosa und weißen Rosen nieder. Von ihrer Residenz am Petersberg blickt die Königin um Mitternacht auf ein gewaltiges Feuerwerk am Rhein, das den Schlusspunkt setzt hinter den ersten Abschnitt des Deutschlandbesuches. Zu den eindrucksvollsten Ereignissen dieser beiden Tage gehört der große Zapfenstreich, der ihr zu Ehren dargebracht wurde. Wenige Stunden später besteigt sie das Motorschiff Lorelei, das die Staatsgäste nach Rheinland-Pfalz bringt. Die Königin dankt für den freundlichen Empfang durch Ministerpräsident Altmaier.
My first 2 days in Germany have been spent beside this great river, this artery of commerce, scene of historic battles, an inspiration of world-famous music and poetry, home of renowned wines. And I shall now have the joy of seeing some of its most romantic beauties. Of the many ancient links between this land and Britain, I am especially reminded of Blücher's crossing of the Rhine at Kaub, when he brought British troops invaluable support at a turning point of history 150 years ago. For 50 years, we heard much too much about the things which have divided us. Let us now make a great effort to remember the things which united us. With these links, we can begin to forge a new and better understanding in the future.
Im Sonderzug fuhren die Königin und Prinz Philipp von Kaub ins festlich geschmückte Wiesbaden. Im Schloss zu Wiesbaden weist Ministerpräsident Georg August Zinn auf die vielfältigen Beziehungen Hessens zu Großbritannien hin.
Dieser Landesteil von Hessen ist das Stammland jenes nassauischen Fürsten, der bis 1866 in diesem Schloss als Landesherr residierte und dann den großherzoglichen Thron von Luxemburg bestiegen hat. Nassau ist auch die Heimat des oranischen Zweigs der nassauischen Grafen, dem Wilhelm der Schweiger entstammt, an den das Denkmal gegenüber diesem Schloss erinnert und der die Reihe der niederländischen Regenten und Könige eröffnet hat. Zu den Nassau-Oraniern gehörte aber auch jener Wilhelm III., der im November 1688 nach der Glorious Revolution den Thron der Vorgänger Eurer Majestät bestiegen und als Initiator der Bill of Rights entscheidend die verfassungsrechtliche Entwicklung ihres Landes beeinflusst hat. Doch die so deutliche, unverkennbare Äußerung echter Sympathie der Bevölkerung dieses nassauischen Teils unseres Landes beruht wohl weniger auf der Erinnerung an die geschichtliche Vergangenheit. Diese Kundgebung entspringt vielmehr der herzlichen Zuneigung für eine Monarchin, die seit ihrem Regierungsantritt zu einem Sinnbild ihres Landes geworden ist. Eines Landes, in dem die freiheitliche Demokratie durch eine konstitutionelle Monarchie garantiert wird. Ähnlich mögen unsere Vorväter auch ihrer großen Ahnin, Königin Victoria, begegnet sein. Die Herzlichkeit, mit der Eure Majestät nicht nur in Hessen, sondern überall in der Bundesrepublik, wohin sie ihre Reise führt, begrüßt werden, gilt der britischen Königin, die in einer Zeit großer weltpolitischer Spannungen und Umwälzungen überlegen die Pflichten Souveräns erfüllt. Diese Herzlichkeit gilt auch der britischen Königin, deren persönliche Ausstrahlung und menschliche Aufgeschlossenheit mit Recht berühmt wird. So hat des Volkes Stimme sich für Sie, Majestät, auch hier bereits eindeutig entschieden.
I am very grateful, Mr. Minister President, to you, your government, and the people of Land Hessen for the welcome you have accorded me in this most elegant city. Wiesbaden well deserves its long-standing reputation as one of the great spas of Europe. The history of your land shows many connections with the United Kingdom and with my own family. Indeed, I believe my great-grandfather was one of the most regular visitors to the spas of Hessen. The connection between us is today even more widely based. I am very glad to know of the many cultural, civic, and educational exchanges which take place between this land and Britain. Hessen's educational innovations and progress in town planning have aroused much interest in Britain. Anglo-German business relations are also close and fruitful. Not far from here in Frankfurt, the financial capital of Germany, there is a large British business community. It is there because it is important to us and to you that our financial and economic development should take place not in isolation, but in a close working harmony. It gives me great happiness, Mr. Minister President, to be here today as your guest. I thank you, and I bring to everyone in Land Hessen warm greetings and good wishes from my country.
Bayerns Hauptstadt München ist die nächste Station des Staatsbesuchs. Auch hier, überall, wo sich die Königin und ihr Gemahl zeigen, Fahnen, Jubel, Ovationen. Ministerpräsident Goppel empfängt die Gäste auf dem Münchner Hauptbahnhof. In der Residenz dankt Elisabeth II. Für die besonders herzliche Begrüßungsansprache des Ministerpräsidenten und für die vielen Beweise der Zuneigung, die ihr aus allen Kreisen der bayerischen Bevölkerung entgegengebracht wurden.
Mr. Minister President, I am most grateful to you for your hospitality and good wishes and for the wonderful welcome from so many citizens of Munich. Driving through the streets this morning, I was immediately struck by your success in preserving, restoring, rebuilding and recreating Bavaria's beautiful capital. It is evident all around us, not least in this splendid palace so generously placed at our disposal. This renaissance is proof of the success with which the best of the old and the best of the new can be blended. This is a problem which causes us much thought and concern in the old cities of Britain. And it is therefore particularly interesting to see how you are dealing with this vital social and cultural problem. My husband and I have this morning already seen striking examples of both old and new showpieces of Munich, which has for so long been known to my countrymen as one of the great artistic and cultural centres of Europe. Today, it is also your rapidly growing industry and commerce which attracts them. This afternoon, we are to have the pleasure of visiting Nymphenburg to see the famous porcelain factory. I shall always treasure the magnificent example of its work which I have been given. I have an idea how much the Opera House means to the people of Munich and Bavaria. Its superb restoration was an act of faith and national pride, and reminds us all of the enduring love of music and the arts which has always distinguished this city. It will be a wonderful experience for my husband and me to listen to this evening's performance of opera by one of Munich's most famous sons. Mr. Minister President, on behalf of us both, I thank you sincerely for your hospitable reception. I raise my glass to the Federal President, to you, our kind host, and to wish Bavaria all happiness and prosperity in the future.
Gesellschaftlicher und kultureller Höhepunkt dieses vierten Besuchstages ist eine festliche Aufführung des Rosenkavalier im Nationaltheater.